HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zu Gast auf HR2 Kultur, Anna Böger. Ich habe mich immer gefragt, mit OE oder mit Ö, aber gut, das ist wahrscheinlich im Internet und Ihrer Steven Spielberg-Karriere geschuldet.
Sehr richtig.
Gastgeber Jochen Hanschelje. Wir fangen einfach tendenziös an mit dem Offensichtlichen. Sie standen mal neben mir im Schauspiel, gefühlte 2,50 Meter groß und grüßten huldvoll, sehr sympathisch von oben. Jetzt steht hier, Sie seien 1,87 Meter groß.
Ja.
Wie kamen die Regisseure, die doch sehr mit den Bildern arbeiten und bei Salami Aleikum, wo sie eine ostdeutsche, handwerklich sehr begabte und kugelschmeißende Frau geben. Wie kamen die Regisseure mit ihnen zurecht? Haben sie sich gefreut, endlich mal einen Leuchtturm zu haben, wo man von schräg oben auf den, wahrscheinlich war der Hauptdarsteller nur 20 Zentimeter kleiner als sie, aber er sah aus wie Zwerg 3 von Schneewittchen.
Also in einem Film, auf den Sie jetzt gerade ansprechen, Salami Aleikum, wurde das schon ja auch gezielt eingesetzt, dann auch über Mittel der Kamera diesen Größenunterschied nochmal zu vergrößern. Das heißt, es wird dann viel über meine Schulter runter aufgenommen und das verzerrt nochmal die Optik. Und der Darsteller, Navid Akan, der ist schon kleiner. Also ich denke, der ist sowas 1,65 Meter, vielleicht 1,70 Meter. Also so krass ist der Größenunterschied dann zu mir im Real nicht gewesen. Aber das wurde ganz bewusst so inszeniert. Und dann gibt es wirklich so die unterschiedlichsten Umgehensweisen mit der Größen. Also wird das so betont wie in dem Filmbeispiel, über was wir gerade gesprochen haben? Oder wird das ja einfach so eher beiläufig mitgenommen und verspielt sich dann? Oder besetzt man das ganz bewusst dann nochmal gegen den Typ? Und das ist vielleicht, dass ich dann jemand die Stimme verleihe, der ganz zart ist oder ganz klein. So, also ich habe jetzt noch keinen Zwerg gespielt, aber wer weiß, vielleicht auch kommt das ja auch noch, ja.
Salami Aleikum ist ja eine Geschichte, das ist ein persischer Mensch.
Ja.
Eine wunderbare Familie, wie sich so Hans Müller eine persische Familie vorstellt. Der Vater hat einen Schnurrbart und explodiert immer und erklärt, dass Persien der Ursprung, der Hort der Kultur sei und alles ließe sich daherleiten. Hat dann ein Metzgergeschäft, was soll er sonst machen als Lämmer schlachten und der Sohn ist zart und kuschelig und dem liegen Marshmallows viel näher als irgendwem irgendwas weh zu tun. Und der wird nun beauftragt, in den brachliegenden Wilden Osten zu fahren, um da, ja, ich glaube, in Polen Lämmer einzukaufen, weil
ganz
die da
genau
günstiger sind.
Ganz genau, genau. Das ist seine Idee, um den Vater zu beeindrucken. Weil Moses, so heißt die Filmfigur ja, Mosen sich weigert oder auch keine Tiere umbringen kann und aber irgendwie versucht, seinem Vater zu gefallen. Er möchte, dass sein Vater stolz auf ihn ist, versucht er über diesen Deal, der ihm angedreht worden ist, als besonders lukratives Angebot aus Polen ganz billig ganz viele Schafe zu holen. Und er kommt dann gar nicht bis nach Polen, sondern sein Wagen bleibt liegen in einem kleinen Dorf. Als wir gedreht haben, das war in der Nähe von Brandenburg und wir hatten dort in dem kleinen Ort selber gedreht und die Ausstattung hatte die Schaufenster teilweise ganz toll dekoriert und die Häuser wurden frisch angemalt und dann kamen viele Bewohner von dem Ort und meinten, ach, das sieht so schön aus, ob wir das nicht so lassen könnten und ob hier was Neues aufmachen würde. Das war total rührend. Und es gibt ja am Ende des Filmes ein großes Fest mit so einer großen, fast Bollywood-mäßigen Tanzeinlage mit vielen Statisten und das waren alles Leute aus dem Dorf und wir hatten dann Tanzunterricht gemeinsam dort in der alten Schule war so ein alter Gymnastiksaal und da tanzten irgendwie dann 40 Leute rum. Also es hat extrem, waren wirklich sehr schöne Dreharbeiten.
Und diese Anna, die im Film, glaube ich, vielleicht sogar Anna heißt?
Richtig, ja genau, die heißt Anna.
Die ist eine Automechanikerin.
Die ist Automechanikerin, richtig, ja. Ja.
Im Overall.
Ganz genau, ganz
künstlerisch
genau.
Mit Ölflecken gestaltet. Das heißt, heute Morgen haben sie außer den Frühstücksflocken auch mit Kugeln, mit Eisenkugeln geschmissen.
Nee, heute Morgen waren mir das Hantieren mit Eisenkugeln lag mir sehr fern. Also, es hat gereicht für einen Kaffee und Kindermüsli anzurühren. Also ganz, ganz basic-mäßig.
Haben Sie noch in Erinnerung, wie diese Kugeln durch das Garagentor gesemmelt worden sind?
Natürlich.
War das eine Maschine?
Ja.
Was war das?
Das war eine Maschine, ja, ja.
Haben Sie es mal probiert?
Nee. Das habe ich auch gar nicht erst probiert. Also weil ich das weiß ich noch von Schulzeiten, da hat man ja diese Bundesjugendspiele und mir ist das gelungen, den Ball hinter mich zu werfen. Also ich war extrem unbegabt, was Kugelstoßen oder Bälle werfen angeht. Und das habe ich auch gleich offen zugegeben und dann blieb mir das erspart.
Eine andere Seite, auf die wir bestimmt auch noch kommen, ist die Zartheit. Denn sie werden körperlich durchaus gefordert. Sie schlagen auch mal den einen oder anderen nieder.
Ja, ja.
In dem
trage Schafe.
Ja.
Das war wirklich sehr anstrengend.
Das Niederschlagen?
Nee, das Niederschlagen nicht. Das ist so ein Trick oder hat man ja so...
Wie geht das?
Das geht so, dass man eigentlich leicht vorbeischlägt und dann es ein Geräusch dazu gibt... Und sich der Kollege dann eben so fallen lässt oder so tut, als hätte er diesen Aufschlag bekommen. Und das kann man relativ schnell und unkompliziert so bauen. Tatsächlich hatten wir das in der Schauspielschule sogar als Fach. Also bei dem Sammy Molchow hatten wir ein Semester lang Kampfszenen und mussten uns an den Haaren ziehen und das Nasenbein eintreten und in den Bauch schlagen. Und zum Abschluss des Seminars mussten wir dann so eine kleine Choreografie erstellen. Und ich hatte mit einer Kollegin zwei Frauen am Krabbeltisch gegeben, die sich also um die besten Schnäppchen streiten. Und das ist dann ganz technisch, ja, das geht schnell. Und die Schafe aber, die dort in dem Film ja auch eine große Rolle spielen und von uns eingesammelt wurden, die musste ich wirklich selber tragen und die sind sackschwer. So. Das war wirklich anstrengend. Ich musste die Schafe und den männlichen Hauptdarsteller tragen.
Der war leichter.
Ich glaube, das war wirklich leichter, ja. Und auch, vom Geruch her verträglicher als diese Schafe. Die waren wirklich sehr schwer.
Also ich finde sie demnächst nicht in der Rhön mit einem großen, langen, gebogenen Stock.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein.
Zu diesem zarten Innenleben von Anna Böger kommen wir noch. Woher kommt Anna Böger, die in Frankfurt lebt?
Ich bin aufgewachsen in München, die ersten Jahre ganz zentral in München noch selbst und dann wurde die Familie größer und wir zogen aufs Land.
Aufs bayerische Land?
Aufs bayerische Land.
Und wo ist ihr bayerisch?
Das ist eine gute Frage. Ich habe den Dialekt schon im Ohr, also ich kann das sprechen. Allerdings für so die richtigen Bayern, glaube ich, nicht so wirklich überzeugend.
Die mögen das dann nicht.
Ja, also das Münchner Bayerische, damit laufe ich so durch. Aber wenn ich dann es kommt jetzt auch nicht so oft vor, aber wenn man dann in den Bergen irgendwie kraxelt, dann merke ich schon, dass so ein richtig, richtig überzeugend ist es dann halt auch doch nicht, ja. Und das liegt einfach daran, dass mein Vater in Hamburg geboren ist und meine Mutter wächst auf in der Nähe eigentlich von Düsseldorf. Und die kommen dann nach München und lernen sich dort kennen. Deswegen war das Bayerische in der Familie nicht so geläufig, ja. Und mein Großvater mütterlicherseits, der sprach Bayerisch und wollte mir das als Kind auch beibringen und das habe ich verweigert. Das hat mir nicht gefallen. Und deswegen war das einfach nicht so präsent. Na gut, aber daher komme ich. Ich habe das Abitur gemacht in München auch und hatte zwei wirklich fantastische Lehrerinnen, die dort die Theater AG geleitet haben. Die einmal eine Deutschlehrerin und dann eine Kunstlehrerin. Und beide Frauen haben das mit so einer Hingabe und Fantasie und Leidenschaft und Freiheit gemacht, dass ich dort in der Schule das erste Mal das Gefühl hatte, ich traue mir was zu oder mir wird was zugetraut und ich gehöre zu einer Gruppe dazu und merkte, das macht mir wirklich großen Spaß. Und dann beschloss ich, dass ich das doch auch gerne ausprobieren möchte, ob es mir vielleicht gelingt, an so einer Schauspielschule genommen zu werden. Wenn nicht, dann würde Theater mein Hobby bleiben. Das hatte ich vorher mit mir so ausgemacht. Aber ich wollte es doch ausprobieren, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich das nicht mache, würde ich mir das später vorwerfen. Und dann hatte ich mir diese Unterlagen besorgt von den verschiedenen staatlichen Schulen und habe mich darauf vorbereitet, mir irgendwelche Rollen ausgesucht und den Text gelernt und fuhr dann zu Vorsprechen nach München an die Falkenberg-Schule, nach Wien ans Max-Reinhardt-Seminar und an die Ernst Busch nach Berlin. Und am Max-Reinhardt-Seminar wurde ich genommen.
Im Ausland.
Im Ausland, genau. Und dann habe ich noch das Abitur gemacht.
Konnte mir den.
Ja, ich wurde genommen und dann wollte ich eigentlich gleich dorthin. Und dann hat mein Vater mich wirklich auf
Knien
gebeten und das mit mir besprochen, dass ich doch unbedingt das Abitur machen soll. Und ich war ein Jahr davor, ich war keine gute Schülerin, auch keine begeisterte Schülerin. Also er musste wirklich arbeiten. Aber dann kam mir die Schule entgegen und ich konnte mir den Platz quasi ein Jahr reservieren und habe dann das Abitur gemacht und ging dann sofort zum Studieren nach Wien und habe dort die Schauspielausbildung gemacht.
Hat die Größe, hat ihre Körperlichkeit, die handfeste Erscheinung, hat die irgendeine Rolle gespielt in der Schauspielschule?
Ja, natürlich.
Wie?
Weil man auf der Schauspielschule, gerade im ersten Jahr, erstmal eigentlich ausschließlich damit beschäftigt ist, die eigene Wirkung auf der Bühne zu untersuchen. Das heißt, zu sehen, was liegt so im Repertoire erstmal sehr nah bei einem und was sind dann Rollen, die man ganz gegen den Typ besetzt spielt. Also eines der ersten Szenenstudien, die ich gemacht habe, waren dann Lady Milford aus Kabale und Liebe. War die Nastassja Filipowna aus dem Idioten.
Dominante Frauen.
Dominante Frauen, aber auch sehr, sehr weibliche Frauen. Das musste ich mir erst erarbeiten. So. Also wir kamen auf die Schauspielschule und ich hatte dort gleich in einem der ersten Wochen mir zusammen mit zwei Kollegen nachts, nicht mehr ganz nüchtern, eine Glatze geschnitten. Wir fanden das wahnsinnig lustig. Und kamen am nächsten Tag alle drei zu unserer Lehrerin und hatten Mützen auf und sie war schon sehr irritiert und bat uns, die Mützen sofort auszuziehen und hat mich in Grund und Boden geschimpft. Also hat gemeint, bei den Männern wäre das was anderes. Deren Markantheit würde so noch stärker zutage treten. Aber als Frau müsste mir doch klar sein, dass ich mich in einer großen Spielbreite eigentlich mich selbst beraube, ja. Und das war mir total fremd. Das habe ich überhaupt nicht verstanden und fand das lächerlich und überzogen und extrem klischeelastig. Und dann war ich schon mitten in der Auseinandersetzung zwischen dem, was ich bin und was ich auch als Erwartungshaltung mir gegenüber dann erfüllen muss und wo gibt's die Möglichkeiten dann eben abseits davon, mir Sachen zu erspielen. Und eine der ersten Rollen, dann schon im Beruf selber, war zum Beispiel die Recher. Klaus Peimann hatte mich besetzt im Nathan. Und da weiß ich, da gab es eine Kritik, die das total hervorhob, dass in dem ersten Moment, da wo die Kritikerin beschrieb, dass das für sie erstmal überhaupt nicht geht, dass Anna Böger, das 2-Meter-Weib, dieses zarte Mädchen spielt, sie dann doch aber feststellt, dass ich mir diese Zartheit oder diese Figur, dieses Mädchenhafte erspielen konnte. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass ich das in der Schauspielschule mir erspielen konnte.
Wie nähern Sie sich diesen Figuren, Anna Böger? Wie haben Sie sich ihnen genähert? Über Lee Strasberg aus vergangenen Erlebnissen, aus Erinnerungen, die Emotionen schöpfen? Oder ich gehe von links nach rechts und sage, was der Text mir vorschreibt?
Nein, ich lese das Buch sehr aufmerksam und versuche dann diese Figur anhand der Informationen, die ich dem Buch entnehmen kann, das versuche ich erstmal zu sammeln und dann versuche ich doch ein sehr klares Bild von der zu zeichnen und für jede der Szenen und Beziehungen, in der sich die Figur befindet, ganz klare Motivationen zu formulieren. Was will die? Wie fühlt die sich mit den und den Menschen zusammen? Was ändert sich für die in der Szene? Also eine Art von analytischer Innenperspektive versuche ich so konkret wie möglich aufzuzeigen und aufzuzeichnen. Und dann bearbeite ich so das Buch. Dann gehe ich ans Set und dann habe ich das dabei. Aber dann ist für mich wichtig, wie sehe ich aus, was hat die Kostümabteilung für Vorschläge, was macht die Maske, was kommt vom Regisseur, wie gehe ich ins Partnerspiel. Und dann versuche ich eigentlich sehr präsent in der Situation zu sein und einfach zu reagieren auf das, was kommt. Und das macht mir den größten Spaß, dann in der Situation so konzentriert zu sein und versuchen, den Ball zurückzuspielen, der da kommt.
Mit Sketchbook? Und ihren Strichmännchen und Gefühlen und liebt saure Gurken und schlabbert beim Trinken.
Ja, genau so. Ja.
Und wie haben Sie den Unterschied zwischen Theater und Film erlebt? Sie haben, wenn ich mich nicht irre, mit dem Theater angefangen. Ja. Sehr ambitioniert ist das gewesen.
Also es war das Zürcher Schauspielhaus, da gab ich mein Debüt unter der Regie von Luc Bondy auf dem Land. Und das war eine Koproduktion zwischen dem Schauspielhaus Zürich und dem Berliner Ensemble. Und dann spielte ich das in Berlin und Klaus Peimann bot mir an, die Rächer in seiner Inszenierung Nathan zu spielen. Und dann ging ich danach nach München und blieb dann dort an den Kammerspielen ja auch, ich glaube, so 6 Jahre. Und das Theater ist auch nach wie vor meine Heimat.
Warum?
Ja, weil ich diesen Probenprozess sehr schätze, dass man als Team gemeinsam bei, nicht bei Null anfängt, aber im gemeinsamen Gespräch so ein Stück bearbeitet und im Dialog ist darüber, was es da zu verhandeln und zu entdecken gibt. Das macht mir wirklich unglaublich großen Spaß. Und ich weiß beim Theater auch mehr, was ich mache, weil ich dazu einfach die Ausbildung habe und auch mehr Erfahrung. Und beim Film mache ich diese Arbeit für mich selbst. Da gibt es ja viel, wenn überhaupt, viel reduziertere Proben. Und man muss in der Vorbereitung anders so seine Bögen schon im Vorab eigentlich geklärt haben, ja. Damit man dann weiß, oh, jetzt ist irgendwie erster Drehtag, aber wir fangen gleich mit der letzten Szene an und da ist die Liebesbeziehung zu einem Kollegen, den ich jetzt gleich das erste Mal sehe, eigentlich auch schon wieder vorbei. Und das verlangt eine andere Art von Vorbereitung. Trotzdem macht mir das Spielen vor der Kamera auch großen Spaß. Es klingt jetzt so, als wäre ich da so entschieden, nur auf einer Seite zu finden. Das ist nicht der Fall. Die Konzentration vor der Kamera hat doch auch eine große Stärke. Und das ist was, dem ich mich auch sehr gerne aussetze. Ja. Aber wenn ich so auf das gucke, was ich bis jetzt gemacht habe, liegen die größeren Herausforderungen sicherlich am Theater.
Anna Böger, welche Musik spielen wir, bevor wir über die Regisseure, denn Sie haben große Namen erwähnt, sprechen?
Dann würde ich jetzt den Nachtexpress von Achim Reichel gern hören, mit dem Text von Jörg Fauser. Es geht um den Text von Jörg Fauser.
Dann sagen wir dazu nichts. Nachtexpress von Achim Reichel.
Einen Traum. Die Grenzstation, der Zug steht still. Im Dämmerlicht steigt die Lady auf. Der Mann sieht sie in die Falle gehen. Halt auf, Cherie, ich hol dich raus, ich hol dich raus. Nachtexpress.
Das war der Nachtexpress von Achim Reichel. Es ging Anna Böger vor allem um den Text von Jörg Fauser. Ich glaube, ein viel zu früh gestorbener Schriftsteller, der aus den 68er Jahren stammte. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Anna Böger. Wir haben immer noch nicht geklärt, ob mit OE oder mit Ö. Ich weiß immer nicht, was sie hinschreiben soll. In ihrer Reel bei Agentur Schneider in Berlin, da haben sie ein Ö.
Das ist auch die Schreibweise, Ö.
Ö. Sie haben mit guten Regisseuren, mit spannenden Regisseuren gedreht. Da war Luc Bondy, da war Peimann, da war dann auch Danny Levy. Wie haben Sie diese Regisseure erlebt mit dieser jungen Debütantin, die ja dann in Zürich erst einmal Luc Bondy begegnet ist? Ich weiß gar nicht, wie alt Sie da gewesen sind.
22 oder 23. Also
mit dem Herz in der Hose.
Absolut, absolut. Das war ganz fantastisch, die Arbeit. Und das fing schon gleich sehr ganz beschreibend für Luc Bondy an. Es war so, ich wurde von der Schauspielschule aus, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, jemand rief mich an, seine Assistentin, und sagte, Luc Bondy würde ein neues Stück machen und er würde mich eventuell dort in einer Rolle besetzen. Und ich soll mir das Stück doch da und da abholen.
Und das war welches Stück?
Das war Auf dem Land von Martin Krimp.
Dreht sich worum?
Das dreht sich um ein Ehepaar, die aufs Land gezogen sind. Er ist Arzt und dieser Arzt bringt eines Abends eine bewusstlose junge Frau mit nach Hause. Er sagt, er hätte sie gefunden und diese junge Frau wacht dann auf und es wird sehr schnell klar, dass das seine Geliebte ist, eine junge, drogenabhängige Frau. Darum ging das Stück. Und dann las ich das Stück und hatte erstmal das zu verdauen, dass das nur eigentlich ein Drei-Personen-Stück war. Und es nur eine ganz zentrale Rolle demnach ging.
Und also nicht die Ehefrau?
Nein, nicht die Ehefrau. Die Ehefrau spielte die Susanne Lothar. Und der Ehemann spielte der August Zirner, mit dessen Sohn ich lustigerweise, mit Johannes, habe ich die Ausbildung gemacht.
Und Susanne Lothar ist von der Körperlichkeit ja eine
stählerne,
gemergelte, schmale Persönlichkeit, deren Schärfe kein Sarazenerschwert toppen kann.
Ja, so waren wir in dem Gegensatz aufgestellt. Und ich wurde dann nach Zürich eingeladen zum Vorsprechen und bin da hingefahren und hatte noch nie ein Vorsprechen gemacht und dachte, Luc Bondy wolle mit mir sich unterhalten oder ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Und traf dann dort ein und stellte fest, es waren mehrere junge Frauen dort. Für mich schon totaler Schreck. Wir bewerben uns alle für eine Rolle. Und ich wartete in einer Garderobe mit einer anderen Kollegin, ganz anderer Typ als ich, eher auch in Richtung von, nicht so Susanne Lothar gehend, aber auch viel kleiner, fragiler, ganz wunderschöne Locken, ein ganz zartes, auch junges Mädchen. Und dann meinte sie, was sprichst du denn jetzt vor? Und ich so, wie, was spreche ich jetzt vor? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Sie so, naja, aber du hast doch irgendwas vorbereitet. Ich so, nein, habe ich nicht. Und dann fing sie an, wie schadenfroh in sich hinein zu grinsen und sagte mir dann, viel Glück. So. Und dann begriff ich erst, dass all diese jungen Frauen hier waren mit vorbereiteten Rollen. Und ich hatte gar nichts. Und dann habe ich wie eine Verrückte mir dieses Stück geschnappt und habe versucht, noch irgendeinen Text auswendig zu lernen. Und dann wurde ich aber auch zum Vorsprechen gerufen und wurde da auf die Bühne geführt und habe gesagt, so, es würde mir schrecklich leid tun, aber ich hätte jetzt nichts vorbereitet. Ich hätte das einfach nicht gewusst, dass man zu einem Vorsprechen eine Rolle vorträgt oder diese Rolle vorträgt. Und dann meinte Luc Bondy, aha, na gut, in welchem Jahr ich denn auf der Schauspielschule wäre? Und dann sagte ich im zweiten, meinte er, na gut, dann ist das wirklich noch, bist du darauf noch nicht vorbereitet, dann lass uns doch so gucken, wie wir ein bisschen arbeiten können. Und dann fing ich da an mit Textbuch und wir hatten um diesen Text dann einfach ein bisschen frei improvisiert. Und das machte großen Spaß und ich fühlte mich doch auch sehr sicher und irgendwie von ihm ganz leicht ins Spiel gebracht. Und dabei blieb es. In der Arbeit mit Luc Bondy hatte ich von Tag zu Tag das Gefühl, dass ich immer besser werde, weil er einem so viele unterschiedliche Wege öffnete. Und ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas gar nicht geht. Sondern es war alles zulässig.
Er war nie Rumpelstilzchen.
Nie.
Hat er.
Nie.
Was ist das für ein Murks, Anna? Niemals. Also vergiss
niemals.
Es.
Niemals. Niemals. In der großen Leichtigkeit, in dem großen Spaß, in der großen Verspieltheit machte er die Schauspieler sicherer. Und ich fühlte mich unheimlich frei auf der Bühne. Und dachte aber dadurch, dass ich keinen Vergleich hatte, das wäre einfach immer so. Und fand den Beruf viel leichter als die Ausbildung. Dachte, ach, ist ja 100-mal besser als auf der Schule. Ja, viel leichter. Und dann bekam ich als nächsten Regisseur ja Klaus Peimann. Und er lebte einen sehr anderen Zugriff. Und merkte, dass, ja, nochmal, dass die Arbeit mit Luc Bondy doch was sehr Besonderes war, von der Leichtigkeit, mit der er zum Spiel verführte. Und Klaus Peimann ging viel analytischer an die Sprache ran und ein anderes Temperament. Ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass Klaus Peimann etwas jähzorniger ist. Ja. Und trotzdem, er mochte mich sehr gerne und ich war wirklich noch jung und hatte das Gefühl, ich genieße so eine Art wie Welpenschutz auch noch bei ihm. Und an den Kammerspielen war es dann wieder was ganz anderes. Regisseure, die Stücke aufbrachen, wo es gar nicht mehr um ein psychologisches Spiel ging, wo viel mehr mit Performance-Elementen gearbeitet wurde, wo wir anfingen, Theater mit ja, Laien zu machen oder mit Leuten, die nun überhaupt keine Schauspieler waren. Und das hat meinen Theaterbegriff sehr erweitert. Ich musste mich auch immer wieder neu formulieren. Ja? Wie mache ich das jetzt? Wie spiele ich mit jemandem, der überhaupt nicht spielt oder der Kraft seiner Persönlichkeit schon so wirkt und schon sowas darstellt? Und wie verhalte ich mich dazu? Und der zweite Musiktitel hat damit zu tun, das ist ein Lied von der Bernadette Lahengst. Und dieses Stück, was wir später noch hören werden, aus der Bettleroper kommt das. Und das ist eine Bühnenmusik. Und ich ging dann von den Kammerspielen aus mit der damaligen Chefdramaturgin Barbara Mundel nach Freiburg. Und die Barbara Mundel war für mich dann ja, wahrscheinlich, also auch mit einer der wichtigsten Figuren. Luc Bondy als Anfängerin und Barbara Mundel dann für einen zweiten wichtigen Abschnitt für Anna Böger am Theater. Auch hier wieder eine Person, die es ermöglichte, einen angstfreien Raum zu eröffnen am Theater und die viel mit einem so erweiterten Theaterbegriff gearbeitet hat. Also wir verlassen eigentlich das klassische Stück und gehen in eine Art Feldforschung. Wie gestaltet sich die Stadt Freiburg für Obdachlose? Was haben die zu erzählen? Und was hat man mit denen als Ensemble gemeinsam zu verhandeln?
Das heißt, sie ziehen sich ihren Rollkragenpulli an und gehen in die Stadt unter die Brücke?
Ja, das heißt das. Das heißt, wir gucken uns die Stadt aus deren Perspektive an. Wir stellen uns gegenseitig die Frage mit unseren Kontoauszügen, wer gibt eigentlich Geld für was aus? Wie kann eine Stadt aussehen, in der wir irgendwie beide vorkommen? Und wie verhandelt man so einen Theaterabend? Und als künstlerisches verbindendes Mittel hat die Bernadette Lahengst dazu Musik geschrieben. Und wir hatten einen Bettlerchor. Nach dem Stück Beggar's Opera, also der Vorläufer noch zu Brechts Drei-Groschen-Oper, das war so die Folie, unter der wir dann gemeinsam gearbeitet haben. Und das habe ich dann nochmal 3 Jahre gemacht, oder? Ja, doch. 3 Jahre, 3,5 Jahre war ich dort nochmal fest im Ensemble. Genau.
Dann spielen wir von Bernadette Lahengst.
Grundeinkommen Liebe.
Das Leben süß, süß-sauer wie ein Abschiedskuss und bitter wie Medizin. Die Krise hat mich in der Hand und fuhr mich beinahe an die Wand. Nur fehlte mir das Benzin.
Mein Portemonnaie ist immer.
Doch irgendwo krieg ich zu essen her. Ich bin ein Meister der Improvisation. Die Liebe ist wie frei.
freie Kunst. Ich glaube nicht ans Geld, ich glaube an uns und unsere Kreative.
Das war von Bernadette Hengst, Grundeinkommen Liebe. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Anna Böger, Gastgeber Johanna Schellium. Anna Böger, wie muss ich mir das vorstellen? Wo nimmt dieses große, im Inneren vielleicht aber auch kleine Mädchen, diese Frau den Mut her, auf der Bühne ihre Kontoauszüge aufzublättern, sich hinzugeben, aber danach auch nach Hause oder in ihre Butze zu gehen und ganz wer anderes zu sein?
Das funktioniert für mich eigentlich sehr gut im Wechselspiel. Dadurch, dass ich so klar weiß, wo ich hingehöre und was meine Familie und was mein Zuhause ist, bin ich umso sicherer geworden in den Ausflügen, die ich auf der Bühne unternehmen kann. Und den Versuch immer wieder zu unternehmen, was wirklich exakt und dringlich zu formulieren auf der Bühne, gibt mir dann den Mut, Kontoauszüge zu vergleichen, sich auszuziehen auf der Bühne, in eine Emotionalität zu gehen, die einen fordert. Das wollte ich immer von dem Beruf, dass ich was verhandle, wo ich selbst davon überzeugt bin, dass es mir wirklich ein Anliegen ist, mich dazu zu verhalten und eine Frage zu stellen, die ich wirklich relevant finde.
Also eine existenzielle Frage.
Ja.
Wie wäre ich, wenn ich drogenabhängig wäre?
Zum Beispiel. Oder in dieser Figur jetzt auf dem Land spielte ich eine in dieser drogenabhängigen Frau die Geliebte, die ihren Liebhaber klar auffordert, Stellung zu beziehen. Und die, obwohl sie erst in der viel schwächeren Position ist, gnadenlos gegen diesen Mann ins Feld geht und ihn und seine ganze Scheinheiligkeit, ihn und seine Frau damit konfrontiert. Und das ist was, was ich wirklich reizvoll finde. Also wenn ich schaffe in Arbeiten, das ist auch wenn ich lese, auch wenn ich einen Text erarbeite, zu versuchen, gedanklich doch in eine Konsequenz zu kommen mit dem, was sich da formuliert.
Hat Ihnen das in Ihrem Beziehungsleben geholfen?
Oh ja.
Also die armen
jetzt ja. Nein, es ist so, mein Mann ist jemand, mit dem wir das auf einer guten Basis machen können. Er arbeitet ja als Therapeut und für uns ist es beide wichtig, voneinander zu wissen, wo wir eigentlich stehen.
Was heißt das?
Das heißt, was beschäftigt uns gerade wirklich und wie geht's uns und was macht vielleicht gerade Probleme oder was nervt und das dann auch auszutragen. Ja? Also es gibt ja 1000 Konflikte, die anfallen in einer Beziehung, in einer Familie dann nochmal viel mehr. Und da wirklich zu sagen, so, wir gehen erst ins Bett und schlafen erst ein, wenn wieder Klarheit ist, so, ja. Und jeder das Gefühl hat, er kann sich schon so frei verhalten und frei geben, wie er halt ist. Und muss nicht dem anderen zum Gefallen Kompromisse eingehen, die ihm eigentlich total stinken.
Anna Böger, Sie haben ja garstigerweise jetzt schon die halbe Antwort gegeben, weil es gibt die Komplementärfrage dazu. Also so ein Theaterspiel, ein Ensemblespiel ist ja sowas Ähnliches wie Kinderferienlager.
Ja.
Das heißt, Sie lernen das Ensemble in allen guten und schlechten Eigenschaften oder in sehr viel mehr guten und schlechten Eigenschaften, als Sie es je haben wissen wollen, kennen. Und dann sind die Jungs und Mädels auf einmal wieder weg und sagen, ha, wir müssen unbedingt miteinander telefonieren und wir kamen nie zu dem Spaziergang, den wir immer machen wollten, aber sie sind fort und verstreut in alle Himmelsrichtungen wie die Samen einer Pusteblume. Was ja auch ein Wechselspiel ist zwischen existenzieller Symbiose und Einsamkeit. Und wie geht das in Anna Bögers Herz?
Also anfangs fiel mir das schwer. Nun war das auch so, dass ich, also in diesem ersten Stück, dadurch, dass das so eine intime Arbeit mit den 3 Personen war und ich als Anfängerin da meine ersten Schritte machte, das führte auch zu einer Freundschaft außerhalb der Bühne. Also mit Susanne Lothar war ich befreundet und sie nahm mich auch ein bisschen unter ihre Fittiche. Und dann in der Ensemblezeit selber merkte ich, dass es manchmal auch was Lähmendes haben kann, sich so gut zu kennen und den anderen so in- und auswendig zu kennen. Und hatte dann auch große Sehnsucht, frei zu arbeiten, um nicht mehr diese ganze Familienerzählung, die jedes Ensemble ja auch mit sich trägt, immer so mitzutragen. Und jetzt ist es ja so noch viel extremer. Jetzt arbeite ich ja nun seit ein paar Jahren frei und treffe eigentlich fast in jeder Produktion auf mehr oder weniger mir nicht bekannte Menschen. So groß ist die Theaterwelt nun auch nicht. Also es gibt schon auch immer wieder vertraute Personen, aber doch immer wieder neue Teams. Und dadurch, dass so ein Arbeitsteam sich da ganz neu zusammenstellt, greift man ja erstmal viel mehr in den Inhalt rein, ja, weil man eben sich noch untereinander nicht so gut kennt und so versucht, erstmal so einen Arbeitsraum oder ein Tableau zu schaffen, auf dem man sich gut begegnen kann. Und das ist was, was mir doch großen Spaß macht, muss ich sagen. Also ich arbeite sehr gerne als Freie oder habe jetzt die letzten Jahre sehr gerne als Freie gearbeitet. Und ich glaube, dass in diesem Wechselspiel von sehr intensiver Zusammenarbeit, diese 6-8 Wochen lang, die man da probt, ist fast irgendwie auch nötig ist, danach sich wieder in alle Winde zu verstreuen, um so aufgeladen und so konzentriert und so ausgerichtet, sich wieder neu in der Arbeit zu begegnen. Ich bin jemand, der sehr gerne Danny Jan spielt, so kann ich das sagen. Also ich gab kein Stück oder keine Vorstellung, keine Dreharbeiten, wo ich dachte, ach, wie schade, das ist jetzt das letzte Mal. Sondern eher so, ach, wie schön, jetzt spielen wir es noch einmal und dann gucke ich mal, ob ich heute noch das und das kriege. So.
Anna Böger, gefühlte 99% aller Schauspielerinnen und Schauspieler leben in Berlin, wenn nicht in Hamburg oder München. Mhm. Wie geht es Ihnen als Schauspielerin, die ja dreht, auch darauf angewiesen ist, im roten Ballonkleid über die Festivalteppiche zu schreiten, um Kontakte aufzufrischen. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie in Frankfurt leben, also aus Berliner Sicht irgendwo in der Provinz?
Mir geht's damit sehr gut. Ich möchte auch ganz dezidiert nicht nach Berlin ziehen, weil ich die Art von Alltag in diesem Beruf in Berlin total anstrengend finde. Also ich weiß, das war ich mit meinem jetzigen Mann frisch zusammen und wir besuchten in Berlin Freunde und liefen da in Mitte spazieren und natürlich begegnete ich dort 1000 Kollegen und mein Mann machte mich dann nach einer halben Stunde darauf aufmerksam, dass das bei uns eigentlich schlimmer wäre als in irgendeiner Chefetage oder
uns Schauspielern.
Genau, dass es bei den Schauspielern wirklich für ihn deswegen schlimmer wäre oder er an so eine Chefetage denken müsste, weil wir uns in jedem Gespräch eigentlich nur nach unserem aktuellen Status erkundigen würden und so eine Art von Begegnung wahnsinnig durchfunktionalisiert wäre. Und damit hat er total recht. Und das war mir wirklich nicht aufgefallen, dass jedes Gespräch eigentlich sich nur darum drehte, ach, was machst du gerade? Ach so, nee, ich mach das so. Besser oder schlechter oder hab gerade gar nichts zu tun und traust mir nicht zu sagen. Und hier in Frankfurt spielt das nicht so eine große Rolle oder eine verschwindend geringe Rolle. Auf der anderen Seite habe ich aber in Frankfurt ein ganz großes Netzwerk an Theatern und Häusern mit Mainz, mit Wiesbaden, mit Darmstadt, mit Kassel. Das ist ja alles nicht weit weg. In Köln wird viel gedreht, habe ich jetzt den ganzen letzten Sommer gedreht. Der WDR sitzt da, hier sitzt der Hessische Rundfunk, die machen spannende Sachen. Also es ist ja genügend zu tun, ja. Nur die Art von Kult oder die Art von Szene ist nicht so ausgeprägt. Und das finde ich für meinen Alltag extrem entspannt.
Also Sie können auf dem Wochenmarkt sich überlegen, welche Rüben Sie jetzt kaufen, ja, ohne gleich gewertet zu werden.
Absolut, ja. Ja. Das finde ich einen großen Vorteil. Ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt und finde, es ist eine interessante Stadt, die ja eine große Offenheit hat. Die Leute kommen ja von überall her nach Frankfurt und das bringt doch was Lebendiges und was Internationales mit sich. Es gibt tolle Museen hier. Das Theater ist super spannend. Langweil mich nicht hier, ja.
Wann stecken Sie Ihre Tochter in den ersten Kletterkurs?
Keine Ahnung. Ich bin mit ihr noch beim Kinderturnen. Ich glaube, da ist sie die nächsten Jahre noch ganz gut aufgehoben.
Aber das Klettern ist deine Leidenschaft von Anna
Das
Böger.
Klettern war meine Leidenschaft. Tatsächlich hat sich das auch in der Schwangerschaft natürlich komplett aufgehört. Und ich merke so, es ist ja nicht mehr so wichtig. Also es ist dann doch ein bisschen riskant. Oh, es ist ein unglaublich aufwendiges Hobby. Und das hat einfach gerade keinen Platz.
Aufwendig mit Seil und wohin fahren.
Genau, und mit Partner und wer kommt mit. Und man kann es ja schlecht jetzt nur alleine machen. Und deswegen ist das total in den Hintergrund getreten. Ich vermisse es auch nicht wirklich. Ich bin froh, wenn ich schaffe, ab und zu am Main entlang zu laufen und irgendwie meine Rückengymnastik machen kann. Und dann ist auch gut.
So. Okay, gut. Danke. Welche Musik spielen wir?
Jetzt spielen wir als letztes Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Und damit schließt sich der Kreis jetzt wirklich nochmal zum ersten Bühnenstück. Dieses Lied spielte auch in der Inszenierung von Luc Bondy eine große Rolle. Und ich kannte das davor schon. Ich finde es eines der besten Lieder, Pop-Lieder, Rocklieder, die es gibt.
Obwohl Sie überhaupt keine Platten mehr haben, wie Sie sagten.
Nein, ich habe tatsächlich noch einen alten Plattenspieler von meinem Vater gehabt, den Schneewittchensarg von Braun. Und habe den auch gehegt und gepflegt. Und das ist ja ein Mordstrumm. Und dann hatte sich meine Tochter vor kurzem einmal draufgesetzt und dieses Ding zersprang. Und die Reparatur war so teuer, dass ich dachte, es ist vielleicht jetzt einfach Zeit, mich davon zu verabschieden. Und löst die Plattensammlung auf und habe den Plattenspieler lustigerweise an einen Herrn abgetreten, der in Sachsenhausen seine Reparaturwerkstatt hat, der diese Serie bei Braun als Praktikant noch in den Händen hatte und gemeint hat, ja klar, er nimmt ihn und nimmt ihn mit zu sich in den Keller, da würden noch ein paar andere ausrangierte Modelle stehen und dann hatte ich irgendwie so ein ganz gutes Gefühl dabei. Ja.
Und auch diese Sendung können Sie als Podcast nachhören, den Doppelkopf auf hr2 Kultur, zu Gast Anna Böger, Gastgeber Johann Schelljem. Hinaus begleitet werden Sie von Nirvana, Smells Like Teen Spirit.